Möchte Sie zunächst einmal daran erinnern, was wir früher gemacht haben, vor allem in Bezug auf die erste Veranstaltung über Gewalt und Ästhetik. Weil das, was in diesem Semester stattfindet, wird eine Fortsetzung dessen sein, was früher war. Und was früher war, war die Diskussion über drei Autoren, Marx, Nietzsche und Freud, die alle drei auch verstanden werden können als Theoretiker der Gewalt. Und in welchem Sinne habe ich versucht zu erklären? Nämlich in dem Sinne, dass mich nicht die Gewalt interessiert und die Anwendung der Gewalt, die aus einer gewissen, sagen wir, bewussten Überlegung kommen. Also nicht eine Gewalt, die einer Entscheidung folgt, einer Disposition, eine Wahl, die auch das Subjekt dieser Gewalt reflektieren kann. Das heißt nicht die Situation, in der wir diese Reihenfolge haben, diese gleiche Reihenfolge haben, zunächst einmal Selbstbewusstsein und Reflexion und die Herstellung der Subjektivität und dann die Gewalt als Äußerung und Manifestation dieser Subjektivität. Wenn wir diese Situation haben, dann gelten für diese Lage alle traditionellen Vorstellungen, die ethische zum Beispiel oder politische. Ja? Man kann zum Beispiel sagen, das ist ja nicht gut, die Gewalt anzuwenden. Ja? Man kann es versuchen abzuraten. Man kann auch versuchen, eine Gesetzgebung, man kann versuchen, politische Entscheidungen treffen, die die Gewalt eindämmen oder eingrenzen. Nun, das ist ja alles möglich, wenn wir dieses Subjekt haben, das Subjekt des Handelns, das einmal so entscheiden kann, einmal anders, das sozusagen über seine Entscheidungen verfügt und aus ethischen Gründen, politischen Gründen, strategischen Gründen, ökonomischen Gründen, anderen Gründen eine Wahl zugunsten der Gewalt treffen kann, aber auch eine andere Wahl. Und so können wir mit diesem Subjekt reden und versuchen, es in eine oder andere Richtung zu lenken. Nun, das ist nicht der Fall, wenn die Reihenfolge eine umgekehrte ist. Das heißt, zunächst kommt die Gewalt und dann kommt die Subjektivität. In diesem Fall bekommen wir eine Urgewalt oder eine primäre Gewalt, eine Urszene der Gewalt, die der Entstehung der Subjektivität vorausgeht und an die wir nicht appellieren können mit ethischen, politischen, strategischen und ökonomischen Argumenten, weil der potenzielle Empfänger solcher Argumenten in dieser Urszene noch fehlt. Ja, das kommt später. Es gibt sozusagen eine gewisse Differenz, eine gewisse Verschiebung, eine gewisse Verspätung, die eben darin besteht, dass das Subjekt mit seinen Entscheidungen ein bisschen zu spät kommt. Zumindest wir können ein solches Modell denken. Und das ist ein interessantes Modell, weil behandelt man dieses Modell, stellt sich die Frage nach der Gewalt viel akuter und radikaler. Und ich habe versucht zu zeigen, dass eben Marx, Nietzsche und Freud in diesem Sinne Theoretiker der Gewalt sind. Das heißt, alle drei bezeichnen, beschreiben, explizieren, erfinden, wenn man will, eine solche Urszene, eine Ursituation, die eintritt noch vor dem Entstehen des Bewusstseins und ein Hauptzug dieser Urszene, warum sie als solche erkennbar ist, ist das Objekt unfähig, sich an diese Urszene zu erinnern. Und daran, da es nicht fähig ist, an diese Urszene zu erinnern, kann es diese Urszene auch nicht sozusagen einschließen in die Arbeit seine Subjektivität, kann nicht sozusagen diese Bewusstwerdung findet nicht statt. Nur für Marx ist das dieses Urereignis, diese Urszene sind die ökonomischen, das heißt, für ihn ist die Gesellschaft zerrissen durch einen Klassengegensatz. Und dieser Gegensatz ist derart, dass eine neutrale Position in Bezug auf diesen Gegensatz sich auch unmöglich erweist. Man kann diesen Gegensatz von außen nicht beschreiben. Man kann eine reflektierende, neutrale Position nicht einnehmen, weil man, indem man schon ein Teil der Gesellschaft ist, ist man ein Teil der ökonomischen Produktion, ist man ein Teil der Produktionsverhältnisse, ist man ein Teil auch des Klassenkampfes. Und man ist sozusagen eingeschrieben in dieses Geschehen, bevor man überhaupt angefangen hat, die Situation zu reflektieren, bevor man versucht, sozusagen zu Subjekt zu werden. Nun, bei Marx merken wir aber immer noch, oder sehen wir immer noch, diese, nehmen wir wahr, diese romantische Hoffnung, diese Zerrissenheit irgendwann zu überwinden. Und diese Hoffnung heißt Kommunismus. Ja. Bei Freud lässt diese Hoffnung etwas nach. Wir haben die gleiche Situation, Ursituation, nur jetzt verschoben von der gesellschaftlichen Ökonomie auf die Ökonomie der Triebe. Wobei der Unterschied von dem marxistischen Modell nicht so groß ist. Hier und da handelt es sich eben um die Ökonomie, handelt es sich um Produktion. Einmal ist es eine Warenproduktion, da ist die Produktion des Begehrens. Und an dem Augenblick, an dem ich überhaupt sozusagen beginne, diese Situation zu reflektieren, weiß ich schon, ich habe wiederum zu spät begonnen sozusagen. Ich begehre und ich bin involviert in dieser libidinösen Ökonomie noch viel früher, als ich angefangen habe, diese zu reflektieren. Und ich kann mich auch nicht erinnern, ja, ich glaube daran, was meine Bewusstwerdung vorausgeht. Wenn aber für ein psychoanalytisches Patient, für einen psychoanalytischen Patienten immer noch eine Hoffnung gibt, eine gewisse Heilung, vielleicht eine partielle Heilung oder immer noch, ist es bei Nietzsche, und da kommen wir sozusagen zur Sache, ist es bei Nietzsche nicht der Fall, sondern bei Nietzsche gibt es keine Vermittlung, keine Medierung zwischen aktiven und reaktiven Kräften, zwischen vornehmen, fern und Ressentiments geladenen Knechten, zwischen einem kreativen Prinzip und einem kritischen Prinzip, reaktiven und Ressentiments geladenen Prinzip. Das Einzige, was bleibt, ist der Kampf. Es gibt keine Möglichkeit, diesem Kampf zu entgehen, weil was auch immer ich sage, was auch immer ich tue, ich bin fähig, das zu tun, was zu sagen, durch eine Kraft, ja, durch eine Energie. Und diese Energie, diese Kraft, diese Lebenskraft, ja, die mir erst die Möglichkeit gibt, überhaupt zu existieren, zu entscheiden, zu reden, zu handeln. Diese Lebenskraft, zu denken ja auch, diese Lebenskraft ist von Anfang an so oder so bezeichnet. Ja? Sie ist entweder Plus oder Minus. Ja? Sie ist entweder aktiv oder reaktiv, sie ist entweder kreativ oder passiv und kritisch. Und das bedeutet, dass ich unter keinen Umständen eine Position beziehen kann, die ein Ausgleich, eine Einsicht, eine Beschreibung, eine neutrale Haltung zulässt. Ermöglicht. Und das sind diese Grundfiguren der Gewalt, die ich versucht habe zu wiederzugeben, zu beschreiben. Und jetzt erinnere ich Sie noch daran. Und die Frage, wo ist Kunst sozusagen, wo ist die Ästhetik ja, in dieser Situation? Weil es handelt sich um dieses Verhältnis zwischen Ästhetik und Gewalt. Und erst, ich würde sagen, in zweierlei Hinsicht. Die erste Variante der Beziehung zwischen Gewalt und Ästhetik in diesem Sinne, die findet man bei Nietzsche ja sicherlich schon ziemlich klar beschrieben, bis zum deutschen Feuilleton von der letzten Woche, sowohl in der Zeit wie auch in der Tat allgemein. Es handelt sich darum, dass man sagt, es gibt einen Bruch zwischen Kunst, sagen wir, und Diskurs. Diskurs ist immer wahrheitsorientiert, und versucht dann die Subjektivität festzulegen oder die Subjektivität in eine bestimmte Richtung zu geben. Diskurs sagt etwas aus, ja, wenn ich sozusagen, wenn ich eine Philosophie betreibe, wenn ich eine Wissenschaft betreibe. Ich sage etwas. Und indem ich etwas sage, beziehe ich eine Position. Nun, wenn ich jetzt sage, es gibt keine Position außerhalb dieses Kampfes, dann ist diese Position immer innerhalb des Kampfes. Das heißt, jede meiner Ja und Nein ja, haben nichts zu tun mit der Logik, haben nichts zu tun mit der Überlegung, hat nichts zu tun mit der Vernunft, sondern das sind Äußerungen einer Lebenskraft oder einer libidinösen Energie in mir. Ja, Freud auch sagt, jede Bejahung und Verneinung ist einfach Äußerungen, libidinöse Anziehung oder das Fehlen solcher Anziehung oder das Abstoßen sogar. Hat mit der Vernunft oder mit der Theorie überhaupt nichts zu tun. Das heißt, sage ich etwas positiv, negativ oder wie auch immer, bin ich gefangen in diesem Geflecht der Wünsche oder in diesen gepflegten Beziehungen und dieser Widerstand der Kräfte und sozusagen vom Ganzen abgeschnitten. Ja? Ich kann nur eine gewisse Position beziehen, aber ich habe keinen Bezug zum Ganzen. Und da bietet sich die Kunst als eine Möglichkeit, das Ganze trotzdem sozusagen aus einer neutralen Position zu beschreiben. Und ein Vorbild dafür ist sicherlich die Tragödie, also Drama, Theater im Großen und Ganzen. Das beginnt mit der Geburt der Tragödie bei Nietzsche. Das heißt, zwar, ja, wir können uns eine Szene vorstellen und jeder Held sagt etwas, ja, bezieht eine gewisse Position und behauptet es und so weiter. Aber wenn wir uns fragen, was sagt das Stück überhaupt aus? Was ist die Bedeutung dieses Kunstwerks? Was ist die Bedeutung dieser Tragödie, meinetwegen von Shakespeare oder so? Dann kann man nur sagen, naja. Und das bedeutet nichts anderes, als dass die Tragödie nichts aussagt, ja, sie trifft keine Aussage. Wenn ich eine so eine ernsthafte, authentische, wie auch immer, wesentliche Tragödie mir ansehe, ich könne keine Konsequenzen daraus ziehen, ich bin zu keiner Entscheidung gedrungen, das Ganze ergibt keinen Sinn. Ja, das Einzige, was sozusagen bei mir bleibt, das Rezipienten, das ist Gesamt. Ja, und das ist genau der Punkt. Ja, das heißt, das Leben ist der Kampf. Dieser Kampf hat keinen Sinn. Ja? Wenn dieser Kampf einen Sinn hätte, ja, dann wäre das eine Position zu finden. Der Kampf ist primär und hat keinen Sinn. Sinn haben nur einzelne Positionen, aber diese einzelnen Positionen, gerade weil sie einen Sinn haben, haben keine Relevanz. Weil sie nur verstanden werden können aus dem Ganzen. Das heißt, nur die Tragödie oder jede Kunst oder irgendwelche Kunst, also jede Form der Kunst, die in einem Sinne oder anderen Sinne tragisch ist, ja, wie auch immer man das interpretieren kann. Und tragisch ist, bedeutet nichts anderes als beschreibt diesen Kampf, diesen Widerstand, macht diesen Widerstand zum Gegenstand seiner Veranschaulichung. Dass nun diese Kunst in einer wesentlichen Kunst. Und diese Kunst hat zwar, wie gesagt, keinen Sinn und keine Aussage, aber sie trifft sozusagen das Ganze. Das Ganze hat diese sinnlose Widerstreit und sinnlose Kampf, also eine pure Gewalt. Und in diesem Sinne transportiert die Tragödie, transportiert die tragische Musik, transportiert die tragische Kunst direkt diesen Kampf in unsere Seelen. Also unsere Seelen werden zerrissen und erfüllt von diesem Kampf. Und dieses unmittelbare Gefühl ist das, was uns mit dem Ganzen verbindet. Und am Ende des Semesters letzten Semesters habe ich versucht, eben diese Linie an einem Beispiel zu zeigen, die Geburt, der Ursprung des Kunstwerks. Von Heidegger kann ich Ihnen auch zur Lektüre empfehlen, meinen eigenen Text, den ich darüber geschrieben habe, so die letzte Nummer von Rundschau. Basiert eigentlich auf diesen zwei Seminarsitzungen. Und ich habe diesen Text genommen, eben weil in diesem Text dieser Gedanke einer wesentlichen tragischen Kunst, die zu ihrem Gegenstand und zu ihrem Wesen den Widerstreit, sozusagen den primären Kampf, primäre Urszene des Kampfes hat, dass diese Figur bei Heidegger am feinsten beschrieben ist. Also nicht so plump, als das so in der Regel der Fall ist, kann man schon sagen. Auch nicht so plump wie bei Nietzsche, sondern wirklich sehr fein. Und wenn Sie sich erinnern, fein in dem Sinne, dass da nicht das Vornehme und Niedrige oder Aktive oder Reaktive in diesem Widerstreit liegen, sondern Entbergung, wie gerade gesagt, Verbergung. Ja? Das heißt, das, was sich zeigt und das, was sich nicht zeigt. Das, was sich äußert und das, was nicht äußert. Und dieser Widerstreit ist wirklich der feinste, kann man sagen. Und dieser Widerstreit produziert für Heidegger, die Kunst produziert die Form. Ja, die Form ist der Riss, wie er sagt, ist der Effekt dieses Widerstreits. Das heißt, etwas wird gezeigt, aber etwas wird nicht gezeigt. Ja? Und diese Grenze zwischen dem, was die gezeigt wird und dem, was nicht gezeigt wird, das ist sozusagen die Grenze des Kunstwerks. Ja? Das ist der Ort, wo das Kunstwerk eigentlich entsteht. Ja? Das Kunstwerk ist im Porzell. Es ist etwas, was zum Teil gezeigt wird und zum Teil verborgen bleibt. Hat Anfang, Ende, Grenzen. Und eben diese Grenzen, diese Ähnlichkeit des Kunstwerks, ist der Effekt dieses Widerstands. Nun, mit diesem relativ feinen Gedanken haben wir dieses Seminar abgebrochen. Im letzten Semester. Nun ist das alles schön und gut und ist zu begrüßen und hat eine lange Tradition. Allerdings scheint es doch irgendwie problematisch zu sein, wenn man einen gewissen Gedankengang bis zu Ende verfolgt. Dann fragt man sich, warum kann die Kunst das leisten, was der Diskurs nicht leisten kann? Das ist irgendwie merkwürdig. Warum kann der Diskurs diesem Widerstreit, diesem Kampf nicht entgehen und das Kunstwerk kann ihm entgehen. Warum ist eine neutrale Position für einen Philosophen, für einen Theoretiker, für einen Wissenschaftler nicht möglich, für einen Künstler aber möglich? Das ist die Frage, die auch auftaucht, wenn man bis heute solche Geschichten liest. Ich habe, wie gesagt, ich habe letzte Woche in der Zeit gelesen, dass, wie hieß es doch, man muss jetzt der tragische Hermeneutiker sein. Das bedeutet nichts anderes, dass man eben die Gesellschaft, die pluralistische Gesellschaft, ist eine Tragödie, auffassen soll und deuten soll, die einzige Position als Position der tragischen Helden in einem tragischen Stück. Und das wäre sozusagen die unsere Gesellschaft heute. Das ist dieser alte nietzscheanische, heideggerische Gedanke. Und ist, wie gesagt, schön und gut und klingt plausibel. Allerdings stellt sich die Frage, dieser tragische Hermeneut, wo befindet er sich hier eigentlich? Er schreibt ja auch in der Zeit, ja, und das bedeutet auch in einem gewissen Kontext und in einem gewissen ökonomischen Kontext, politischen Kontext und sonst. Das heißt, wenn man diese ganze Geschichte weiterverfolgt und diese Gedanken dann weiterverfolgt und verschärft, dann kommt man unweigerlich zum Schluss, dass so etwas wie eine Darstellung der Tragödie oder Darstellung des ursprünglichen Widerstreits, so wie diese Darstellung bis heute von Schriftstellern wie meinetwegen Bodo Strauß nach wie vor beabsichtigt wird, dass dieser Versuch, das ist der gleiche Lehrer, dieser Anspruch, wie auch bei der Wissenschaft und Philosophie. Also wenn man es wirklich ernsthaft denkt, in dieser Richtung, ja, und diese Primärszene radikal denkt, dann muss man zum Schluss kommen, dass man weder als Philosoph noch als Künstler imstande ist, eine neutrale, betrachtende, beschreibende Position zu beziehen und diesen primären Widerstreit irgendwelcher objektiven Form, wie auch immer, sei es auch tragisch, zu betrachten und neutral zu beschreiben. Das bedeutet nichts anderes, als dass man dazu verurteilt ist, sagen wir einseitig, ja, nicht wahr, partikular, ohne den Bezug zum Ganzen zu bleiben. Aber wenn man so ist, so partikular und so ohne Bezug zum Ganzen, wäre es doch nicht möglich, auf eine andere Weise dieses Ganze sozusagen zu evozieren und doch einen Zugang zu bekommen. Und das wird unser Thema sein. Und dann kommt es zu einer zweiten Phase, einer ästhetisch-philosophischen Reflexion über die Gewalt, in der der Künstler versucht oder der Philosoph versucht, direkt Gewalt auszuüben, in einer Form oder anderen. Und tut er das, dann bekommt er tatsächlich einen direkten Bezug zum Ganzen auf folgende Art und Weise. Es ist im Grunde egal, wenn ich im Streit bin, ja, es ist im Grunde egal, ob andere Menschen meine Freunde sind oder Feinde. Es genügt, dass sie mit mir kämpfen, entweder auf meiner Seite oder auf der Seite des Feindes. Es genügt, dass ich ein Ereignis hergestellt habe, das ein totales Ereignis ist, das alle Menschen in sich einbezieht. Auch wenn sie gegen mich sind, umso besser. Sie sind aber durch den Kampf selbst gezwungen, mit mir im gleichen Geschehen zu sein. Ja, was unangenehm wäre sicherlich, ist, wenn ich etwas tue, einfach, und die anderen merken es gar nicht. Ja, die reagieren gar nicht. Das ist für sie kein Geschehen. Es ist wie nichts passiert. Das ist unangenehm. Und ist es so, dann bin ich gescheitert. Ja? Ich war mit meinem Versuch, eine Beziehung zum Ganzen. Ist es aber so, dass das, was ich tue, die andere dermaßen angefallen hat und dass sie dermaßen sich gegen mich erheben und sie dermaßen revoltieren und dermaßen beleidigt sind und so weiter und so fort, dass sie alle auf mich stürzen und dass die ganze Gesellschaft sich spaltet in diejenigen, die für mich sind und diejenigen, die gegen mich sind, dann habe ich dieses gemeinsame Ereignis hergestellt. Ich habe das Ganze hergestellt, ohne dass ich einen Konsensus hergestellt habe. Ja, das ist eine Gemeinsamkeit des Kampfes. Ich habe das schon mehrmals zitiere ich noch einmal, um etwa daran zu erinnern, eine Stelle von einem früheren Werk von Ernst Jünger im Stallgewitter, wo er beschreibt, wie er durch eine Masse einen Sumpf geht und dann sich herausstellt, dass dieser Sumpf wird gebildet von den verwesenden Körpern von Deutschen und Franzosen, die da gekämpft haben im Ersten Weltkrieg. Das ist Szene aus dem Ersten Weltkrieg. Und er meint, das ist die einzige, da sind sie jetzt vereint. Ja? Endlich sozusagen haben sie sich gefunden. Und zwar nicht bloß auf einer ideologischen Ebene, nicht auf der Ebene des Konsenses oder der gemeinsamen Meinung, sozusagen geteilt, sondern auf der Ebene, auf der körperlichen Ebene, auf der Ebene der primären Gewalt. Und so haben wir in den 20er, 30er Jahren, mit denen wir jetzt beschäftigen werden, diese intellektuelle und künstlerische Figur einer verschärften Gewalt, eines verschärften Kampfes, der zum Ziel hat, die Menschheit in ihrem Ganzen in diesen Kampf zu verwickeln. Kior ist ein typischer Autor dieser Art Bataille auch. Und wir haben uns aber längere Zeit damit beschäftigt, noch früher, diejenigen, die meine Veranstaltungen waren, wissen das. Ich werde an diese Autoren erinnern, aber ich werde mich in erster Linie beschäftigen mit Carl Schmitt und seine Theorie des Frauen-Feind-Verhältnisses, Walter Benjamin und seine Kritik der Gewalt und Kommentaren von Derrida zu Schmitt und zu Benjamin, also diesen beiden Texten. Darüber hinaus aber noch mit einigen Texten, nämlich mit den Avantgarde-Texten. Ja, also die Kunst der Avantgarde kann verstanden werden als ein Versuch, so einen Stein des Anstoßes sozusagen herzustellen. Ja. Das heißt, ein Objekt herzustellen, zu dem man sich bekennen muss oder eben nicht bekennen muss. Bekennt man sich zum schwarzen Quadrat oder ich weiß nicht zu was, ist man sozusagen gerettet, ja? Ist man Teil einer neuen Menschheit. Tut man das nicht, ist man reaktionär. Also es ist sehr interessant, weil stellen wir uns vor, und das war die Situation von der ganzen Menschheit, also 80% von den Menschen damals, die hatten von Kubismus und abstrakten Kunst und so weiter nichts gewusst. Ja, sie haben einfach so früher gelebt, wie sie immer gelebt haben und haben ja, über die Kunst urteilt, wie sie immer gemacht haben. Und es war okay bis zu einem gewissen Punkt. Aber dann kommen diese neuen Bewegungen und plötzlich sind die gleichen Menschen, die nichts Böses getan haben, die nichts getan haben, die nie früher getan haben. Sie sind plötzlich Reaktionäre, sind plötzlich Feinde dieser neuen Kunst geworden. Das ist etwas, was wir heute sehr verständlich irgendwie, ja, als selbstverständlich hinnehmen, obwohl es eigentlich merkwürdig ist und unerklärlich. Ja? Das heißt, wir haben hier mit einem sehr interessanten intellektuellen Vorgang zu tun. Dass das, was eine Normalität ist, eine ungefragte Normalität ist, durch eine politische, philosophische oder ästhetische Intervention, plötzlich zu einer Haltung wird, also zu einer Position. Ja? Wenn ich zum Beispiel hier sitze vor diesem Tisch und so weiter, es ist irgendwie selbstverständlich. Ich tue das, was ich das immer getan habe und alle, die gesprochen haben, von mir. Ja, nichts Besonderes. Aber wenn es plötzlich eine Avantgarde-Bewegung kommt und sagt, es ist meinetwegen ökologisch oder wer auch immer, schädlich am Tisch zu sitzen, sondern man muss ja sozusagen, ich weiß nicht, von oben ja mit dem Kopf nach unten hängen und ich tue das nicht, ja, und sitze nach wie vor da, dann ist diese meine Pose ein Statement, ja, das ist eine Haltung, das hat eine politische Relevanz, eine kulturelle Relevanz, das hat eine philosophische Relevanz, eine ästhetische Relevanz. Der ganze Trick der Avantgarde bestand darin, dass man plötzlich mit einem großen, sicherlich, es war eine geniale Erfindung, mit einer großen Ingenuität, diese Sätze oder diese Objekte oder was auch immer erfunden haben, die plötzlich Gesellschaft gespalten haben, ja, die plötzlich diesen Status angenommen haben, die Menschen zu markieren, die Menschheit zu spalten, die Menschen zu markieren. Sind sie dafür oder sind sie dagegen? Eine unglaubliche Erfindung, die dann sicherlich von Politikern wie Hitler und Stalin dann in einem anderen Kontext angewendet wurde, die aber zunächst einmal nicht aus der Politik kommt, interessanterweise. Ja, die kommt aus Philosophie und Kunst. Und diese Spaltung oder diese Trennung innerhalb der Gesellschaft, diese Fähigkeit, die Gesellschaft zum Ereignis, zum Kampf, zu einer Szene zu machen, das ist im Grunde das, was einen guten avantgardistischen Künstler oder Denker macht. Ja, nicht diese Produkte, die er produziert, die Produkte sind Quatsch, ja, sind verkümmert. Nur diese Spaltung ist interessant. Und diese Spaltung, die ja auch, ich erinnere mich an diese Veranstaltung, die bei Kierkegaard so gut beschrieben wurde, wo er sagt, dass wenn ein Mensch hier war, Christus wurde gemeint, ich erinnere mich noch an diese Passage, dass der Mensch kommt und sagt, ich bin Gott, ja, und er hat ja keinen Löwenkopf, nicht so besonders und keine Flügel, sieht total normal aus, aber sagt, ich bin gut, das ist absolut genial, weil es eine Spaltung hervorruft in der Gesellschaft. Ja, es provoziert einen Streit, der nur gewaltsam entschieden werden kann. Ja? Weil wenn jemand kommt mit Löwenkopf und vielen Flügeln, dann ist sozusagen eine vernünftige Einsicht, ja, ich sage, gefordert. Ja, man kann sagen, ja, sehen Sie, das sieht wirklich ungewöhnlich aus, ja, das muss wahrscheinlich Außerirdischer sein oder Gott oder was auch immer. Es gibt diesen sichtbaren Unterschied, es gibt diese Erkennbarkeit des Ungewöhnlichen, ja, das ist das Göttliche. Ja. In seiner klassischen Disposition. Interessant ist aber, und beginnt in einer neuen Epoche, ist, wenn man einfach so kommt, ja, und sagt, ich bin Gott. Ja. Und das kann man nur durch die Gewalt entschieden werden. Ja. Das heißt, die glauben, du bist kein Gott, die müssen tatsächlich umgebracht werden oder umgekehrt. Ja. Es gibt keine Möglichkeit, diesen Streit vernünftig zu entscheiden, weil es keine mögliche, nicht de facto existierende, keine mögliche Einsicht gibt, keine denkbare Einsicht gibt, was eine das andere bestätigen könnte, ja, und diese Streit entscheiden könnte. Und genauso wie wenn jemand wie Kandinsky unzusammenhängende Farbenkleckse produziert und dann sagt, das ist eine geniale Kunst, die vom Geist inspiriert ist, dann ist man sozusagen sprachlos. Ja? Man kann es nicht beweisen, ja? Man kann es nicht widerlegen. Man kann es nur entweder bekämpfen oder für viel Geld kaufen. Ja? Das heißt, man muss da eine Entscheidung treffen, ja? Eine andere Richtung oder andere. Das heißt, die Strategie der Avantgarde besteht darin, dass sowohl die Diskurse wie auch die Kunst der Avantgarde versucht haben, jede Möglichkeit einer rationalen Entscheidung und einer vernünftigen Diskussion zu entgehen und den Menschen, das Publikum, vor der Wahl stellen, die unentscheidbar war für das Publikum und zu einem Bekenntnis herausfordern. Diese Strategie und diese Strategie der Spaltung und diese Strategie der Trennungen oder Unentscheidbarkeiten und der Produktion dieser Unentscheidbarkeiten, damit werden wir uns auch eingehend beschäftigen und auch in Bezug auf die späten Theorien der Unentscheidbarkeit, wie eben der Mann zum Beispiel, den wir ab und zu schon früher erwähnt haben. Das heißt, die Strategie dieses Semesters ist die zweite Phase, die Phase der Verschärfung, 20er, 30er Jahre auf der theoretischen Ebene, auf der Ebene der künstlerischen Praxis zu untersuchen, aber im Hinblick auf ihre, sagen wir, poststrukturalistische oder postmoderne, wie auch Aufarbeitung oder vielmehr Kommentierung bei David Eidermann in dem Fall. Ich gebe Ihnen dann die Möglichkeit, später Fragen zu stellen, wenn welche gibt. Zunächst einmal gehe ich davon aus, dass die Richtung klar ist. Und ich möchte etwas zum zweiten Seminar sagen. Da steht zwar Lacan, aber